Ja, ihr lieben Geschwister, wir sehen, wie diese ganzen Themen, die Gottes Wort uns vorstellt, uns in einem großen Spannungsfeld stellen, dass es darum etwas ganz Lebendiges geht, dass es darum Entscheidungen geht zwischen Tod und Leben, Entscheidungen, die in der Ewigkeit Auswirkungen haben. Unser Leben bringt immer Frucht. Ganz gleich, wenn wir es leben, bringt es Frucht. Es bringt entweder Frucht zum Bösen, zur Verderbnis, zur Verdammnis, oder Frucht zur Ehre, zur Herrlichkeit, zum Lob. Und wir haben da eine große Verantwortung. Wollen wir dem Herrn vertrauen, dass sein Geist an unser aller Herzen wirkt, dass wir uns prüfen in diesen Tagen, in diesen Stunden, wo wir stehen, und dass doch Gottes Wort uns näher zu dem Herrn Jesus hinführt. Ach, bei ihm finden wir Frieden und ein neues Leben. Und bei dem Herrn Jesus alleine können wir zu einem fruchtbringenden Leben finden. Er ist das Geheimnis der Frucht, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen, dass wir ihn wirken lassen in unserem Leben. Ja, ihr Lieben, wir hatten gestern das Thema Wachstum behandelt. Wir hatten darüber gesprochen, dass geistliches Leben erst einmal geschehen muss durch Buße und Bekehrung, dass Gottes Geist in unser Herz erst einziehen muss, sonst gibt es weder Wachstum noch Fruchtbarkeit. Wir haben gesehen, dass es Gottes Ziel ist, uns zu einem Stadium der Reife zu bringen, wo wir beständig gute Frucht für den Herrn Jesus bringen können. Und nun wollen wir anschließen und eben diese Frage behandeln, wie können wir Frucht für den Herrn bringen? Das ist in gewisser Weise die Fortsetzung von gestern Abend. Geistliche Reife ist kein Selbstzweck, sondern Gott möchte, dass wir Frucht für ihn bringen, in Beständigkeit, in schwierigen Umständen, in herausfordernden Situationen, dass wir beständig Frucht für ihn bringen. Wir wollen uns zunächst mal diesen Grundsatz des Fruchtbringens einmal von der Bibel her anschauen. Das ist ja etwas ganz Elementares und Grundlegendes, und wir finden es schon bei der Schöpfung, wir finden es schon in 1. Mose 1. Wenn wir da lesen in Vers 11, und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Gott hat bei der Schöpfung gewollt, dass die Geschöpfe Frucht bringen. Das ist nicht nur bei den Pflanzen so gewesen, sondern das ist auch in gewisser Weise bei den Menschen so gewesen, als sie geschaffen wurden. Vers 28 in 1. Mose 1, da sagt Gott zu ihnen, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also auch da, es geht um Frucht bringen. Es geht darum, dass die Menschen nicht für sich bleiben, sondern dass sie Frucht bringen in ihrem Leben. Hier ist zunächst mal die Rede auch von der Leibesfrucht. Es ist ein Segen Gottes, wenn Gott uns Kinder schenkt. Möchten wir es auch wirklich so sehen und grundsätzlich auch dieses Ja haben zu den Kindern, die Gott uns schenkt, dass wir nicht dieses Frucht bringen, wie es heute in der Welt oft geschieht, mit irgendwelchen üblen Motiven eingrenzen wollen, dass die Leute sagen, ja, zwei Kinder ist das Maximum, sonst können wir uns keinen Urlaub und kein neues Haus mehr leisten und das nicht und jenes nicht und es nur nach der Selbstverwirklichung bestimmen. Gott will, dass wir Frucht bringen in allen möglichen Bereichen. Vielleicht noch das Gegenteil in 5. Mose 7, Vers 14. Da wird als ein Segen genannt, Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Also, fruchtbar sein ist Gottes Segen. Es ist etwas, was Gott will, was Gott gefällt und was Gott schenkt, damit wir wirklich auch in dieser Welt seinen Aufträgen folgen. Das gilt natürlich auch für geistliche Frucht. Und das finden wir auch schon im Alten Testament, wenn wir einmal den Psalm 1 bedenken, den wir ja alle gut kennen. Da ist genau das auch angeführt. Wir lesen ja da: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Ja, wenn wir mit dem Herrn leben, dann will der Herr in unserem Leben Frucht wirken. Und in diesem alttestamentlichen Psalm ist die Frucht abhängig von dem Wasser. Das war in einem Land wie Israel ganz klar, wo der Regen selten war, wo es Dürre Regionen gab, die Wüste. Und wenn da ein Baum war, der mitten da drin Wurzeln hatte, die tief genug waren, zum Grundwasser reichten oder in der Nähe eines Baches waren, wo Wasser floss, dann konnte dieser Baum Frucht bringen. Und vielleicht 50 Meter entfernt gab es vielleicht einen Dürrenbaum, der konnte gar keine Frucht mehr bringen, weil er vom Wasser abgeschnitten war. Also wenn wir Frucht bringen wollen, dann müssen wir in Verbindung mit dem Herrn Jesus sein, mit dem Lebenswasser des Heiligen Geistes. Sonst können wir keine Frucht bringen. Und wenn wir das nahe beim Herrn sind, wenn wir uns von seinem Wort leiten lassen, wenn wir uns absondern vom Bösen, dann wird der Geist Gottes auch in uns beständige Frucht wirken. Frucht zu seiner Zeit. Vielleicht noch auch das bekannte Wort aus dem Buch Jeremia 17. Das spricht ja auch von Frucht. Da werden zwei verschiedene Arten von Menschen uns gegenübergestellt. Vers 5 lesen wir: So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Ja, geistlich gesprochen ist jeder, der nicht zu dem Herrn Jesus kommt, der sich nicht retten lässt, der nicht den Geist Gottes empfängt in der Wiedergeburt, ist solch ein dürrer, unfruchtbarer Baum. Es kann von ihm keine Frucht kommen. Wer sich auf seine eigene menschliche Gerechtigkeit stützt, auf seine menschlichen Kräfte, wer von dem Herrn fern ist, der kann niemals Frucht bringen, der kann niemals für Gott irgendetwas tun, sondern er ist unter dem Gericht. Und auf der anderen Seite sehen wir im Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir wissen, wo haben wir unsere geistlichen Wurzeln. Woher bekommen wir das Wasser? Wisst ihr, in diesem Bild bekommt der Baum das Wasser aus der Erde. Aber wo bekommen wir das Lebenswasser her? Ganz genau umgekehrt, aus dem Himmel. Unser Lebenswasser fließt uns zu aus der beständigen geistlichen Verbindung zu unserem Herrn Jesus im Himmel, zu dem verherrlichten Herrn, dem Erhöhten, dem Auferstandenen, dem, der gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Verheißung. Also wenn wir Frucht bringen wollen, dann brauchen wir Himmelswurzeln, die sozusagen in den Himmel reichen, die eine lebendige Verbindung mit unserem Herrn Jesus beinhalten. Und von ihm her kommen Ströme von Wasser. Der Geist Gottes wird uns stärken, wird uns leiten, wenn wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Und wir können Frucht bringen für den Herrn. Das hängt ganz direkt und in allererster Linie ab von unserer ganz persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus. Davon spricht auch das bekannte Gleichnis, das wir uns jetzt als nächstes ansehen wollen, das jeder von uns kennt, aus dem Johannesevangelium, aus dem 15. Kapitel, dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Viele von uns haben das schon in der Kinderstunde gehört und gelernt. Das ist auch so eines von diesen ganz einfachen Bildern, die aus dem Alltagsleben kommen und in denen der Herr doch so Tiefes und Großes uns auch zeigt. Wenn wir uns das anschauen, da lesen wir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ja, da wird der Herr Jesus uns vorgestellt als der Weinstock, der den Reben alleine den lebensspendenden Saft geben kann. Eine Rebe an und für sich müsste verdorren und vertrocknen. Sie könnte keine Frucht hervorbringen. Sie braucht den Weinstock, damit sie an diesen Saft kommt, an diese Flüssigkeit, die voller Nahrung ist und die allein den Aufbau der Früchte möglich macht. Das ist so ein geistliches Bild. Und wir sehen hier, dass diese Reben ohne den Weinstock völlig untauglich wären, dass sie keine Frucht bringen, dass sie ihre Bestimmung nicht erfüllen können. Wisst ihr, und eigentlich ist jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, dazu bestimmt, Gott zu dienen, den Willen Gottes zu tun, als ein Priester Gott zu ehren und die Erde zu verwalten, wie wir in 1. Mose gelesen haben. Und die sündigen Menschen, die ihr Eigenleben für sich leben, die verfehlen die Bestimmung Gottes. Das sind solche Reben, die keine Frucht bringen, die weggeworfen werden und verbrannt werden. Wir können nur Frucht bringen, wenn wir Anschluss an diesen Weinstock haben, an den Herrn Jesus. Das ist eine ganz wichtige und elementare Wahrheit. Und dann gibt es aber noch eine Wahrheit, die wird uns auch heute noch beschäftigen. Nämlich, wenn wir Frucht bringen, wenn wir in Verbindung mit dem Weinstock sind, dann ist immer noch eine wichtige Tätigkeit nötig. Nämlich, dass wir gereinigt werden, damit wir mehr Frucht bringen. Nun bin ich kein ausgesprochener Gärtner, aber ich habe mir sagen lassen, dass das bei den Weinreben eben auch so ist. Wenn sie wild wachsen, dann wuchern vor allem die Blätter. Und es kann vorkommen, dass dann so und so viele Triebe austreiben, die nur Blätter bringen, und dann ist nicht genügend Saft für die Weintrauben, für die Früchte übrig. Und deswegen muss der Weingärtner die Reben beschneiden. Das heißt, er schneidet bestimmte Triebe heraus, die nicht nutzbringend sind, damit auf den anderen Trieben wirklich auch die Weintrauben gut und üppig wachsen können. Also ein unbeschnittener Weinstock bringt zwar Frucht, aber die Früchte sind weder viele noch große. Und die Veredelung, die Reinigung besteht darin, dass unnütze Triebe beschnitten werden. Und wenn wir das auf unser geistliches Leben anwenden, dann können wir sagen, ein wahrer Gläubiger wird Frucht bringen für den Herrn. Aber Gott möchte, dass wir nicht nur ein wenig Frucht bringen, sondern dass wir immer mehr Frucht bringen. Dass wir zu seiner Ehre reich sind an Frucht, nicht nur armselig. Und damit das erreicht wird, müssen wir beschnitten werden, gereinigt werden. Und das ist ganz klar, da haben wir gestern auch schon davon gehört, von dem Erziehungshandeln Gottes. Wenn eine Rebe beschnitten wird, dann tut es weh. Dann wird etwas von unserem natürlichen Leben beschnitten und es gefällt uns oft nicht. Aber wenn wir geistlich denken, dann haben wir schon gehört, auch gestern, wenn unser Fleisch, unsere Begierden, unser natürliches Leben sich so sehr entfalten will, dann wird das geistliche Leben immer mehr erstickt und geht dabei kaputt. Dagegen, wenn das geistliche Leben sich entfalten soll, dann muss unser natürliches Leben in Zucht genommen werden, beschnitten werden, in den Tod kommen. Und genau, ich denke, davon redet dieses Bild. Gott möchte, dass wir lernen, unser Eigenleben mehr und mehr in den Tod zu geben. Gott möchte, dass eigensüchtige Wünsche, Ehrgeiz, menschliche Regungen, Streitsucht, Hochmut, dass alle solche Dinge aus unserem Leben herausgeschnitten werden, damit wir mehr Frucht bringen. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir da auch bereit dazu sind, dass wir vor Gott stehen und sagen, Herr, beschneide mich. Haben wir das schon mal gebetet? Ich denke, das ist gut, wenn wir wissen, das ist zwar schmerzhaft, aber wir verlieren nichts Wirkliches, wenn wir uns beschneiden lassen, wenn wir uns heiligen für den Herrn. Wir müssen dabei auf Dinge verzichten, das ist ganz klar, aber das sind Dinge, die uns sowieso schaden, die sowieso nicht gut für uns sind. Wir müssen es zulassen, dass bestimmte Dinge von Gott vielleicht aus unserem Leben herausgenommen werden, aber das ist uns ein Gewinn, wenn wir es geistlich sehen. Und ich denke, dazu soll auch dieses Gleichnis dienen, dass wir unser Leben mit den Augen des Geistes ansehen und nicht mit natürlichen Augen. Dass wir verstehen, unsere Lebensbestimmung liegt nicht darin, dass wir üppige grüne Blätter hervorbringen und für uns selber leben, sondern unsere Lebensbestimmung liegt darin, dass wir viel Frucht für Gott bringen. Und daran will Gott arbeiten. Daran will der Vater arbeiten. Wir lesen weiter. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, das sind tiefe Gedanken. Im Grund zeigt uns der Herr hier, wenn wir wirklich im Dienst für ihn gute Früchte bringen wollen, dann hängt es davon ab, dass wir innerlich mit dem Herrn eng verbunden sind. Das bedeutet, dass wir täglich mit dem Herrn Jesus leben. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder neu dem Herrn wirklich hingeben. So wie es in Römer 12, Vers 1 heißt, das ist eigentlich die Grundlage auch unserer inneren Verbindung mit dem Herrn, wo wir da lesen, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder in Römer 6, ganz ähnlich, lesen wir Vers 19, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Also, wenn ich in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bleibe, dann stelle ich mich ihm immer wieder neu zur Verfügung als sein Werkzeug, als sein Gefäß. Ich bin bereit, immer wieder neu, dass der Herr mich gebrauchen soll, dass ich nicht meine eigenen Pläne mache, meine eigenen Wünsche erfülle, sondern dass ich bereit bin, für den Herrn zur Verfügung zu stehen, damit er sein Ziel durch mich erreicht. Das ist diese Grundhaltung des Bleibens in Christus. Das Bleiben in Christus schließt ein Gehorsam, dass ich den Impulsen des Hauptes folge. Wir haben das heute Morgen behandelt in der Mitarbeiterbesprechung, dass das, wenn wir der Leib des Christus sind, dass wir eigentlich so wie die Muskeln an meinem Finger, wenn ich meinen Finger bewegen will, sich entsprechend bewegen und diese Befehle des Gehirns ausführen, dass so die Gläubigen die Impulse, die ihnen der Herr Jesus sendet, gehorsam ausführen. Dann kann ich Frucht bringen, wenn ich bereit bin, das Wort des Herrn Jesus zu tun, aus Liebe zu ihm zu gehorchen. In ihm zu bleiben bedeutet auch, dass ich in allen Führungen und Schwierigkeiten und Widrigkeiten im Glauben festhalte, dass ich auch dann, wenn ich vielleicht gebeutelt werde und in Nöten und Anfechtungen bin, dass ich dennoch an dem Herrn Jesus bleibe und mit ihm durchgehe. Wir haben gestern gesprochen von dem standhaften Ausharren, drunter bleiben unter der Last, dass wir nicht wegrennen vom Herrn, wenn es mal schwierig wird, wenn er uns züchtigt, sondern dass wir gerade dann seine Nähe suchen und zu ihm uns wenden und sagen, Herr, du bringst mich auch durch diese Not. Und dann dürfen wir erfahren, wie der Herr uns stärkt und wie gerade auch durch Krisen und Schwierigkeiten und durch unser Versagen bei uns Frucht gewirkt werden kann. Das geht nicht nur über Höhenflüge und problemlose, schöne Phasen des Lebens, sondern es gibt immer wieder Krisen und Nöte in unserem Leben, schwierige Situationen, wo wir unten durch müssen. Und werden vielleicht schon manche haben festgestellt im Nachhinein, dass gerade solche Zeiten Zeiten waren, die uns tiefer zum Herrn geführt haben und die uns fruchtbarer gemacht haben für den Herrn. Also bleiben in Christus, das ist die Voraussetzung, das Geheimnis dafür, dass wir Frucht bringen. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, unsere Bestimmung, das sehen wir ja noch einmal in Vers 16 im selben Kapitel, da kommt der Herr noch mal darauf zurück und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also der Herr Jesus selber bestimmt uns zum Fruchtbringen. Und wir dürfen wissen, dass wirklich der Herr diese Frucht auch in uns wirkt, damit der Vater verherrlicht wird, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Nun, wie sehen denn die Früchte aus, die wir bringen sollen? Vielleicht sollten wir das noch einmal in Ruhe auch uns überlegen. Was für Frucht können wir bringen? Nun, ich möchte als erstes da einmal nochmal zurückkommen auf 1. Mose 1 und das verbinden mit einer Aussage im Propheten Malachi. Da geht es dann tatsächlich auch um die Leibesfrucht, um die Frucht, die wir bringen können als Ehepaar, auch indem wir Kinder für den Herrn Jesus erziehen. Wir lesen in Malachi 2, Vers 15, nach der Schlachterbibel, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. Also ich denke, wir können das so sehen, Gott hat die Ehe zwischen gläubigen Gotteskindern gestiftet, auch nicht zuletzt dazu, dass es ein geborgener Rahmen ist, wo Kinder heranwachsen können, die wiederum den Herrn kennenlernen und dem Herrn dienen. Und es ist ein wertvoller Dienst und ein kostbarer Dienst für Gott, wenn wir Kindern das Leben geben. Das kann ja nur Gott sie erschaffen, aber wenn wir bereit dazu sind, diese Kinder aufzunehmen, anzunehmen und für den Herrn zu erziehen. Das ist oft eine mühsame Arbeit, eine Arbeit, die heute von den weltlichen Leuten und auch von den verweltlichten Christen bespöttelt wird. Die verweltlichten Christen sagen heute zum Teil auch schon, ach, tu doch die Kinder so schnell wie möglich in den Kindergarten, in die Krippe und guckt, dass ihr wieder euch selbst verwirklicht im Beruf. Das ist ja keine Sache, Mutter und Hausfrau, das ist ja nichts. Aber da müssen wir eine ganz andere Einstellung einnehmen und müssen verstehen, Gott möchte, dass gläubige Eltern Kinder für den Herrn bekommen, nicht für sich, zu ihrer Selbstverwirklichung, weil es ihnen so viel Spaß macht, sondern das ist auch ein Dienst und ein Opfer, aber etwas Kostbares, dass wir Kindern wirklich auch den Weg zum Herrn Jesus zeigen können. Dass Kinder heranwachsen, die Anbeter werden, die Gott dienen. Wie viel Frucht haben solche Frauen gebracht, wie zum Beispiel die Hannah Wesley, die hatte 17 Kinder, wenn ich es richtig weiß, und zwei dieser Kinder waren die Ursache für großen Segen, für das Heil und den Segen, menschlich gesprochen, von vielen Zehntausenden in England, nämlich John Wesley und Charles Wesley, ja. Sie hat sich Mühe gemacht, sie hatte bis an die Grenze ihrer Kraft zu arbeiten und zu kämpfen, sie war gottesfürchtig, aber sie hat einen Samen hervorgebracht, eine Frucht, die wirklich auch Gott gebrauchen konnte, um viele Menschen zu segnen. Ja? Heutzutage würde man sagen, na, die hat ihr Leben verschwendet, die hätte lieber irgendwo als Sekretärin arbeiten sollen. Ja, wie kann man das geistlich rechtfertigen? Ja? Da hätte sie gar keine Frucht gebracht. Ihr Lieben, wir wollen die berufliche Arbeit nicht geringschätzen, aber wenn eine Frau die Wahl hat, irgendwo in einem weltlichen Beruf sich selbst zu verwirklichen und Geld zu verdienen oder auf Kinder aufzupassen, die sie für den Herrn erziehen kann, wie kann das sein, dass man dann den Beruf wählt? Es ist viel kostbarer, viel herrlicher, viel fruchtbringender für Gott, wenn eine Frau auch bereit ist, auch jahrelang für die Kinder da zu sein. Auch wenn sie mal Teenager sind, brauchen sie noch die Mama zu Hause. Viel wichtiger als das zusätzliche Geld. Einfach, dass wir da verstehen, das ist eine der kostbarsten Aufgaben, die wir überhaupt als Christen wahrnehmen können. Wobei auch die Ledigen, auch die, die keine Kinder haben, haben auch Segen und ihre Aufgaben und vielleicht auch Anteil an dieser Aufgabe, wenn sie zum Beispiel in der Kinderarbeit Dienst tun. Auch das ist ergänzend etwas ganz Wertvolles, dass Kinder den Herrn Jesus kennenlernen und wirklich auch den Weg mit dem Herrn gehen. Was für eine kostbare Frucht. Will ich nur mal einfach noch mal deutlich machen. Ihr wisst es alle, aber der Zeitgeist, denke ich, predigt da auch andere Dinge. Ja? Und da müssen wir einfach sehen, was Gottes Wort sagt. Aber es gibt natürlich noch viele andere Fruchten. Wir lesen zum Beispiel, dass wir Frucht bringen sollen in guten Werken, in guten Taten, die wir an anderen Menschen tun. Nehmen wir mal Kolosser 1, Vers 10. Da heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Gute Werke, das sind zunächst mal einfach Dienste, die wir unseren Glaubensgeschwistern tun. Wie wichtig ist es, dass wir Anteil nehmen an unseren Mitgeschwistern in der Gemeinde. Wenn einer krank wird, wenn da Not am Mann ist, dass da helfende Hände sind, dass da Geschwister sind, die Anteil nehmen. Wenn jemand angefochten ist und vielleicht traurig, dass es da Tröster gibt, dass es da Hilfe gibt, auch in allerlei praktischen Dingen. Solche Dinge gehören dazu, die sind gute Werke. Und die sollen wir auch zuallererst an des Glaubens Genossen tun, das heißt an unseren Mitgeschwistern, aber auch an unseren ungläubigen Nachbarn, an unseren Arbeitskollegen. Wisst ihr, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, dass man sich auch mal Zeit nimmt, jemandem zu helfen, das kann eine wunderbare Brücke sein für das Evangelium. Da sollten wir bereit sein, wirklich da Frucht für Gott zu bringen, dass wir zum Beispiel auch Menschen von mir aus helfen, wenn sie eine Reparatur haben oder wenn zum Beispiel hatten wir die Möglichkeit gehabt mit einem Ehepaar von der Schule, dass wir gesagt haben, wenn du mal mit dem Kind zum Arzt musst, dann nehmen wir deine anderen Kinder und passen so lange auf sie auf. Ja, das ist so eine Hilfeleistung, da sind die Menschen dankbar und das baut Brücken, auch für das Zeugnis des Evangeliums. In Titus 3, Vers 14 lesen wir etwas ganz Ähnliches, auch über diese Frucht der guten Werke. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Ja. Eifrig, da dürfen wir ruhig Einsatz leisten. Und wir denken an die Tabitha, die ein Zeugnis war für ein ganzes Dorf, wo wirklich Menschen bezeugt haben, sie hat uns in unseren Nöten so geholfen. Ja, sie konnte nicht predigen, das war nicht ihr Auftrag, sie hat genäht. Aber das war ein Segen und das war eine Brücke für das Evangelium. Und so können wir uns auch vom Herrn fragen, Herr, wo kann ich Frucht bringen? Auch die Jugendlichen zum Beispiel, dass sie von mir aus anderen Geschwistern helfen, sei es, dass vielleicht im Garten was gemacht werden muss, älteren Geschwistern, die nicht mehr so können. Ich meine, bei euch wird es noch, denke ich, in vielem praktiziert. In den einheimischen Gemeinden sind die Jugendlichen da oft ganz fruchtleer und langweilen sich und wollen unterhalten werden, anstatt anzupacken und zu schauen, wo kann ich dienen. Ja? Also das ist diese Frucht guter Werke, diakonischer Dienst, Hilfeleistung für andere. Und dann haben wir aber auch den geistlichen Dienst, den Dienst am Wort, in der Seelsorge. Dort ist natürlich auch wichtig, dass wir so, wie Gott uns führt, Frucht bringen. Lesen wir einmal Römer 1, Vers 13. Da sagt der Apostel Paulus: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ja, wir dürfen wirklich beten und dem Herrn vertrauen. Wenn wir zum Beispiel die Gabe der Verkündigung haben und das Wort verkündigen, vielleicht auch auf einer Beerdigung, dass wir dann immer wieder vor dem Herrn bitten und stehen und sagen, Herr, gib du Frucht, dass Menschenherzen durch das Wort verändert werden, dass wirklich Veränderung und Segen geschieht, Menschen näher zu Gott geführt werden, Menschen zur Wiedergeburt kommen, sündigende, abgeirrte Christen zurechtkommen wieder, ihr Leben neu ausrichten am Herrn. Das ist Frucht, Frucht, die zum Beispiel aus einem Predigtdienst kommen kann. Aber es ist nur wenigen gegeben zu verkündigen, aber wir lesen, dass jeder von uns den Dienst hat, auch andere zu ermahnen und zu ermutigen. Ich lese mal 1. Thessalonicher Brief, dieses Gebot. Erster Thessalonicher 5, Vers 11, da heißt es: Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das mit dem Ermahnen ist so eine Sache. Das Wort heißt ja vom griechischen Original her eigentlich Zuspruch geben. Man könnte auch anspornen übersetzen. Und je nachdem, was der andere braucht, ist es entweder ein Ermahnen und Zurechtweisen oder ein Ermutigen und Ermuntern. Beides ist nötig. Der Selbstsichere, der auf dem falschen Weg ist, der muss ermahnt werden. Der Verzagte, der sich gar nicht traut, voranzugehen, der muss ermuntert werden. Ja? Wir dürfen dem anderen Zuspruch geben, wie auch immer seine Situation ist. Und wisst ihr, das ist ein ganz kostbarer Dienst und eine Frucht, die jeder von uns bringen kann. Denn ermahnen und ermuntern, das können wir uns alle Gotteskinder gegenseitig. Wenn wir sehen, dass vielleicht eine Mitschwester gerade durch eine Zeit der Depression, der Verzweiflung geht, dass es ihr schlecht geht, was machen wir dann? Wir dürfen den Herrn bitten, gib mir doch ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes für sie. Natürlich sollen wir auch für sie beten, auch das ist Frucht. Aber dass wir einfach doch zum Beispiel mehr darum bitten, Herr, wenn wir uns unterhalten, wenn wir gegenseitig Gemeinschaft haben, uns besuchen, lass doch die Gespräche geistlich Frucht bringen. Ich weiß nicht, wie das manchmal so ist. Merkt es auch selber manchmal. Man unterhält sich hin und her, das Gespräch geht flott über Autos, über was weiß ich, Wohnungen, über Kinder. Aber über Geistliches redet man oft gar nicht. Und es ist doch schade drum. Vielleicht hätte derjenige etwas gebraucht, ein Bibelwort, ein Anspruch, ein Zuspruch von jemand anders, einem anderen Kind Gottes. Und so sollen wir einander ermuntern, zusprechen, einander trösten, einander helfen, auch durch unsere Gespräche, dass wir uns auch vielleicht beten und sagen, Herr, gib mir ein Bibelwort für den anderen, das in seiner Situation ihm weiterhilft. Haben wir schon manches Mal auch erlebt, dass wir da von anderen wildfremden Geschwistern ein Bibelwort zugeschickt bekommen haben und es hat uns genau geholfen und uns weitergeführt. Ja? Das ist Frucht, dass wir jemand anders im Glauben stärken und ermutigen und wieder auf den Herrn Jesus weisen, wo er vielleicht gerade in Gefahr war, den Blick auf den Herrn ein Stück zu verlieren. Das können wir alle im Alltag tun. Wir dürfen beten, Herr, lass mich ein Segen sein für die Geschwister, die du um mich herum gestellt hast. Und dann dürfen wir auch lernen, für sie zu beten, für sie zu danken, auch vielleicht für welche, die uns etwas Mühe machen. Und dann kann der Herr uns gebrauchen, dass wir geistliche Frucht bringen. Philipper 1, Vers 22 wollen wir uns vielleicht auch nochmal ansehen. Da sagt der Apostel Paulus, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ja, wir können Frucht bringen für den Herrn, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen, an unseren nächsten Dienst zu tun. Und dann wisst ihr natürlich diese Frucht der Heiligung, die Frucht des Geistes, von der unser Bruder auch schon das erwähnt hat, und das wollen wir auch nochmal miteinander lesen, Galater 5, diese Frucht, die innerlich in unserem Leben heranwachsen soll. Wir haben jetzt geredet von Taten, von äußerlichen Dingen, die wir anderen tun sollen. Und das ist auch Frucht für Gott. Aber es gibt auch diese innerliche Frucht, dass wir wachsen in der Heiligung, in der Christusähnlichkeit. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir könnten in einem Wort sagen, die Frucht des Geistes ist es, Christus ähnlich zu sein. Haben wir gestern auch gehört. Ja? Denn das sind Wesenseigenschaften, die unser Herr Jesus in vollkommener Weise hatte und hat. Und wir sollen immer mehr diese inneren Qualitäten auch zeigen. Also dem Herrn geht es nicht nur um unsere äußeren Werke, das ist auch wichtig, aber letztlich geht es dem Herrn um unser Herz, um unsere innerste Einstellung. In 1. Petrus 3 wird geredet von dem stillen, sanften Geist, dieser Ergebenheit zu Gott, das ist vor Gott kostbar, das sucht er bei uns. Und so ähnlich lesen wir das hier. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Nun, wenn wir das genau anschauen, da steht im Griechischen, die Frucht des Geistes ist Agape. Es gibt ja verschiedene Formen von Liebe in der Bibel. Es gibt zum Beispiel die Phileo-Liebe, das ist bei der Philatelie und bei manchen anderen Fremdwörtern mit drin. Das ist eigentlich so ein bisschen seelische Liebe, Liebhaberei, Freundschaft. Und die Agape-Liebe ist etwas ganz Besonderes. Den Begriff hat es im Griechischen so gar nicht ohne weiteres für Liebe gegeben, der war eher selten. Aber die Bibel hat diesen seltenen Begriff gewählt, um eine ganz besondere Art der Liebe darzustellen. Und zwar die selbstlose Liebe Gottes, die den anderen liebt, letztlich um seiner selbst willen, nicht weil sie Vorteile davon hat. Wisst ihr, wer ist uns sympathisch? Wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, wen wir gut leiden können, wen wir uns als Freund wählen würden oder nicht, dann sind es ganz oft egoistische Motive. Sympathisch ist mir derjenige Mensch, der mir etwas gibt, der mich erfreut, der mich ergänzt, der mir irgendwie vielleicht ein Vorbild ist. Sympathisch sind Menschen, von denen wir etwas haben. Aber die Liebe Gottes, die erreicht Menschen, die uns zunächst mal vielleicht sogar Mühe machen, von denen wir gar nichts bekommen. Die Liebe Gottes liebt nicht, weil wir Vorteile vom anderen erhoffen, sondern weil der andere auch von Gott geliebt ist. Und diese selbstlose Liebe, diese Agape-Liebe, um die geht es. Wie ist es denn mit unseren Geschwistern? Ich denke, auch da ist es so, menschlich gesehen reibt man sich manchmal aneinander und hat vielleicht Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Bruder in der Gemeinde, mit der einen oder anderen Schwester. Und gerade dann ist es die Prüfung zu lieben, Liebe zu üben und für den anderen Gutes zu tun, obwohl man vielleicht sagen würde, menschlich gesehen würde ich mich ganz weit von dem fernhalten und am besten gar nicht mit dem irgendwie umgehen. Den würde ich eher meiden. Ja? Das ist eigentlich Agape-Liebe, dass ich wirklich bereit bin, den anderen mit der Liebe Gottes zu lieben. Und das bedeutet auch, dass wir eben, wie das in 1. Korinther 13 geschrieben ist, dass wir nicht das Unsere suchen, sondern das des Anderen. Dass wir aber auch alles ertragen, dass wir alles erdulden, dass wir alles hoffen und glauben für den Anderen. Für ihn eintreten, obwohl er uns Mühe und Schwierigkeiten macht. Diese Agape-Liebe brauchen wir auch in der Kindererziehung. Ganz besonders in manchen Phasen der Kindererziehung. Ja? Das ist wichtig, dass wir unsere Kinder lieben, auch wenn sie uns Mühe machen. Dass wir ihnen nachgehen, dass sie an uns spüren etwas von dieser Liebe Jesu Christi, die auch dem Sünder nachgeht, dem Rebellen, dem Versager. So sollen wir das auch tun. Die Freude, die eine Frucht des Geistes ist, das ist nicht die Freude, die die Welt kennt. Wisst ihr, das ist das Problem bei manchen jungen Christen, die sagen, ich will Fun haben. Das muss man ja heute Englisch ausdrücken. Spaß. Und auf der Jagd nach Spaß verlässt man den Herrn und sündigt. Und wisst ihr, Freude ist etwas anderes als Spaß. Freude ist etwas, was Gott uns von oben gibt, und es kann uns gegeben sein in den schwierigsten Umständen. In Leid und Not können wir Freude empfinden im Heiligen Geist. So hat es der Apostel Paulus gehabt. Er hat Freude gehabt, als er im Gefängnis saß. Siehe diese eindrucksvolle Szene in Philippi, ja, wo er Gott gelobt und gepriesen hat, obwohl er in einem stinkenden, dunklen Loch war, eingequetscht in Holz Balken und gelitten hat. Also diese Freude ist gemeint, nicht Spaß. Auch nicht die Freude an unseren Kindern oder irgendwelche solche natürliche Dinge, das ist ja recht und gut. Aber hier ist eine Freude gemeint, die aus Gott entspringt und die unabhängig ist von unseren Umständen. Und das ist etwas Übernatürliches, das kann uns nur der Geist Gottes geben. Friede. Innerer Friede. Das ist eine Frucht des Geistes. Wisst ihr, wenn wir nicht geistlich sind, sondern seelisch sind, dann haben wir diesen Frieden nicht beständig. obwohl er eigentlich durch den Herrn Jesus unser Teil ist. Wie viele Geschwister sorgen sich, sind hin und her geworfen von Nöten, von inneren Ängsten, sorgen sich um die Zukunft. Sie haben diesen Frieden nicht beständig in ihrem Herzen, obwohl sie doch Frieden mit Gott haben und Kinder Gottes sind. Ja, der Friede, der unsere Gedanken bewahren soll, Philipper 4, das ist eine Frucht des Geistes. Dass ich auch in schwierigen Situationen innerlich ruhig bleiben kann, auf den Herrn blicken kann und sagen kann, Herr, ich weiß nicht, wie du jetzt da raushilfst, aber du wirst helfen. Ich übergebe es dir. Dann kann ich Frieden haben, auch in der Bedrängnis. Langmut, das ist etwas, das fehlt mir ziemlich. Da arbeitet der Herr an mir. Langmut bedeutet, dass ich etwas lange Zeit geduldig tragen kann, obwohl es schwierig und notvoll für mich ist. Wir sind oftmals geneigt zu sagen, jetzt reicht's mir. Jetzt ist genug. Ihr Lieben, wenn Gott so mit uns wäre, wie wir da manchmal sind, dann wären wir nicht froh. Gott ist langmütig. Er hat viel Geduld mit uns, mit unseren Verkehrtheiten, mit unseren Schwachheiten. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass Gott mit uns langmütig ist, oder? Ja, und dann sagt der Herr, dann seid auch langmütig mit euren Nächsten, mit euren Mitgeschwistern, mit den Menschen um euch herum. Ertragt die Dinge, die vielleicht euch da Mühe machen. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagt und dass man alles billigt, sondern es heißt einfach, dass man für den anderen betet und ihn trägt und sich nicht von ihm abwendet, obwohl es vielleicht mühsam ist und schwer ist. Das ist auch eine Eigenschaft, die haben wir nicht im Fleisch. Die kann nur der Geist Gottes in uns wirken. Freundlichkeit. Sind wir Menschen, die das Beste wollen für unsere Nächsten? Wo man genau merkt, dieser Mensch, der hat mich lieb, der meint es gut mit mir. Das ist eigentlich auch mit damit gemeint, mit diesem Freundlichkeit. Ja. Oder sind wir Menschen, die zu verstehen geben, also eigentlich will ich von dir gar nichts wissen, rutsch mir den Buckel runter. Ja, so sagen das ja die Weltmenschen. Ich will gar nichts von dir. Ich will dir nichts Gutes tun. Freundlichkeit heißt, dass wir innerliche Anteil nehmen an anderen Menschen, an ihrem Wohlergehen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass es in der Gemeinde der Fall ist, dass ich weiß, wenn ich jetzt krank bin, wenn ich in Schwierigkeiten bin, viele Geschwister nehmen Anteil, beten für mich, bieten mir eine helfende Hand an. Das ist auch Freundlichkeit. Ich denke, das ist schon in vielen Gemeinden noch da. Aber es ist eine Frucht des Geistes. Güte ist etwas ganz Ähnliches, dass wir das Beste wollen für den anderen. Treue oder Glauben. Dass wir drunter bleiben und dabei bleiben bei dem Herrn, auch wenn es schwierig wird, auch wenn vielleicht Umstände uns in andere Richtung verleiten wollen, auszubrechen, wegzugehen, zu fliehen, standhaft dabei zu bleiben, dem Herrn treu zu bleiben, auch in Anfechtungen und Schwierigkeiten. Das ist eine Frucht des Geistes. Unser Fleisch ist untreu, aber der Geist Gottes will in uns Treue wirken. Und dann die Sanftmut, dass wir nicht hart, nicht ärgerlich reagieren, selbst wenn Dinge verkehrt sind, dass wir ruhig und besonnen etwas sagen können, was dann auch wirklich ankommt beim anderen. Es ist ja oft so, wenn wir ärgerlich und hart sind, dann stellt der andere auch sein Fleisch raus und macht den Rollladen runter und nimmt es auch nicht an von uns, was wir ihm zu sagen haben. Wenn wir aber sanftmütig sind, dann kann ein sanftmütiges Wort viel mehr erreichen in der Ermahnung oder Korrektur als so ein hartes Wort. Aber das ist auch eine Lektion. Das ist eine Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung. Dass wir nicht unseren Impulsen und Trieben unkontrolliert Raum geben. In der abgefallenen Christenheit der heutigen Zeit, da gibt es so Bestseller-Autoren aus Amerika, da heißt ein Bestseller, der ungezähmte Mann. Da geht es darum, dass es ganz toll ist, wenn jemand seinen Lüsten und Leidenschaften unkontrolliert Raum gibt und einfach das auslebt, was in seinem Bauch ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier als Frucht des Geistes genannt wird. Wir sollen die Impulse unseres Herzens immer irgendwo unter der Leitung des Heiligen Geistes halten und nicht einfach das rauslassen, was da Unreines in unseren Herzen aufkommen will. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und auch da wirkt der Heilige Geist an unserem Leben, wenn das bei uns sichtbar ist. Und dann will ich noch eine Frucht nennen, und das ist eine kostbare Frucht für Gott, die Frucht der Lippen, die Gott loben. Das finden wir in Hebräer 13. Und das ist auch etwas, wonach wir streben sollten, dass wir alle Zeit Gott Dank sagen, alle Zeit Gott loben, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt. Das kann uns auch nur der Heilige Geist schenken. Ich lese mal Hebräer 13, Vers 15. Da heißt es, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wie gesagt, das Lob Gottes, das Mose ausgesprochen hatte, als er sagte, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind gerecht. Nachdem Gott kurz vorher gesagt hatte, du darfst nicht in das Land Kanaan, dein größter Lebenswunsch, den werde ich dir nicht erfüllen. Das war Frucht der Lippen. Ja? Das kann nur ein geistlicher Mensch sagen, dass er eine Enttäuschung erlebt, dass ihm Gott etwas verwehrt, was er sich so sehr gewünscht hat, und er lobt Gott als Folge davon. Ja? So wie auch Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist nicht einfach. Ja? Aber wenn Gottes Geist so etwas in uns wirken kann, und ganz allgemein, wenn wir dankbare Leute sind, die Gott die Ehre geben, die Gott loben mit unseren Lippen, dann ist es geistliche Frucht. Das möchte Gott von uns sehen, dass wir nicht gleichgültig und stumpf durch unser Leben gehen, sondern dass unser Leben erfüllt ist vom Lob Gottes. Dass wir dankbar sind für all die Güte und Gnade Gottes und diese Dankbarkeit auch mit unseren Lippen zum Ausdruck bringen. Das gehört mit zu dieser Frucht, die Gott von uns möchte. Ja, wir wollen uns noch einmal bewusst machen, das, was dieser Frucht entgegensteht, ist unser Fleisch, ist unser Eigenleben. Und deswegen finden wir auch in unserem Leben, Johannes 12, Vers 24, dieses geistliche Gesetz wieder. Nachdem der Herr Jesus auch gelebt und sein Leben auch zum Opfer gebracht hat. Da heißt es in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Möchte uns das einfach auch wichtig werden, dass wir sehen, wir sind gesetzt in diese Welt, um Frucht zu bringen für Gott. Und das, was dieser Frucht entgegensteht, der Wildwuchs unseres Eigenlebens, das muss in den Tod. So wie der Herr das hier beschrieben hat, dieses Weizenkorn, wenn es für sich alleine bleibt, wenn es nicht zerbrochen wird, wenn es nicht in den Tod kommt, in diese kalte, finstere Erde, dann kann es niemals Frucht bringen. Dann kommt es nicht zu seiner Bestimmung. Und wir als Gläubige kommen nicht zu unserer Bestimmung, Frucht für Gott zu bringen, wenn wir unser Eigenleben für uns behalten. Wer sein Leben liebt, wer sein Leben in dieser Welt sucht, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um des Herrn Jesu willen, der bringt Frucht. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir bereit sind, dem Herrn auch auf diesem Weg nachzufolgen. Das bedeutet, dass wir einfach willig auch die Schwierigkeiten annehmen, die Kreuzeswege, die der Herr uns führt, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, zu seinem Geist Raum geben, und dann wird der Geist Gottes in jedem von uns vielfältige und verschiedene Frucht bringen. Es ist vielleicht bei dem einen mehr die eine Frucht, beim anderen die andere, aber insgesamt wird dadurch Gott verherrlicht. Und das soll unser Ziel sein. Das soll unser Gebet und unser Wunsch sein. Und damit möchte ich auch schließen, Johannes 15, Vers 8 noch einmal. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Möge der Herr das uns allen schenken, dass wir dieses Verlangen haben und dass wir auch den biblischen Weg in der Nachfolge des Herrn Jesus gehen, damit Gott diese Frucht in unserem Leben wirken kann. Amen.